Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Matati Podcast. Hi, wir sind jetzt hier in Berlin mal wieder bei Paul und nehmen auf. Wie geht's euch? Was ist passiert? Wollen wir irgendwas den Leuten mitteilen?
Wir haben jetzt mehr als 500 Follower, da möchten wir uns echt bedanken. Wir haben vor 3 Monaten angefangen, ungefähr.
Ja.
Und freuen uns natürlich sehr, sehr, sehr über die Follower. Und hört unsere Podcasts auch auf Spotify, SoundCloud, iTunes und Podigee natürlich. Der Link ist immer in der Bio, genau.
Und alle App, also iTunes-Leute, ihr könnt uns wie immer bewerten, gebt uns 5 Sterne und schreibt vielleicht was Nettes oder konstruktive oder vielleicht auch destruktive Kritik. Vielleicht ist auch irgendwas auf, was wir da haben.
Okay, also ich wollte nur sagen, dass ich gestern bei einer Demo war, 8. März-Demo, und das ziemlich cool war, mal andere Frauen zu sehen, die halt auch Bock haben, für ihre Sache zu kämpfen. Und danach war ich auf einer Party, das war auch ganz nice. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach in das Thema ein. Es ist ein sehr brisantes Thema in der Community und wir wollen uns jetzt da ein bisschen mit befassen, weil wir auch denken, dass es wichtig ist und vor allem als die Menschen, die wir sind, haben wir auch gewisse Sachen, mit denen wir dann in dem Punkt kämpfen oder auch nicht.
Das ist nicht so spannend.
Das Thema ist Colorism.
Puh.
Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was wir darunter verstehen.
Ja, den Begriff kennen wahrscheinlich nicht alle, aber vielleicht werden sie im Laufe der Sendung erkennen, was wir meinen, und dann werden sie schon Aspekte davon verstehen, erlebt haben. Aber es kommt ja, was es sagt, ne? Color. Und dann ein Ism dahinter, heißt, es ist irgendeine Ideenwelt, um das ein bisschen wissenschaftlicher zu machen. Also es hat mit Hautfarben, Rassismus zu tun, Privilegien, wie du behandelt wirst, je nachdem, wie du aussiehst. Und dass es anscheinend Abstufungen gibt. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen näher drin einsteigen und mal Sachen klären, bevor wir dann unsere Perspektiven darauf diskutieren.
Ja, und ich glaube, was wichtig ist auch jetzt bei diesem Thema, ist, dass wir vielleicht Begriffe benutzen werden, die weird sind oder die wir auch noch, wo wir sagen, wir haben halt immer noch kein richtiges Wort dafür. Beispielsweise geht es um Hautfarbe, aber es geht halt auch darum, wie wir uns selbst identifizieren. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir sagen, dass der Begriff US-amerikanisch geprägt ist auch. Also, dass es jetzt hier in Deutschland auch ein neues Bewusstsein dafür gibt. Je heller deine Haut ist, desto mehr Privilegien hast du, desto mehr wirst du akzeptiert oder desto mehr Exposure bekommst du. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Filmen gucken, sind viele sogenannte schwarze Rollen mit light-skinned Menschen besetzt. Ja, aber darüber werden wir auch noch reden. Wir hatten halt vorher die Diskussion, wie wir uns bezeichnen würden als Afrodeutsche oder als Schwarze oder was das bedeutet.
Ich glaube, wie bei vielen ist es wirklich immer der Kontext, in dem du dich bewegst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über nachdenke, ich glaube, für uns wäre das auch noch interessant, weil wir ja in Ostafrika und hier irgendwie aufgewachsen sind, dass es auch nochmal ein bisschen anders ist als vielleicht in den USA, müssten wir jetzt mal diskutieren. Aber je nachdem, in welchem Kontext du bist, welche Wörter wir benutzen, um uns zu beschreiben, würde ich sagen. Weil für mich persönlich als Kind dann in Ruanda aufzuwachsen, war das schon so, dass es Begriffe gab wie irgendwie das französische Métis oder so, ne? Mhm. Wenn ein Elternteil schwarz und ein Elternteil weiß ist. Und ich finde, dass wir uns als schwarz bezeichnen eher empowernd auf der einen Art und Weise. Auch, also wegen Solidaritätsgründen. Es hat viel Politisches damit auch. Aber auch, weil ich, als wir dann hierher kamen, als schwarz gelesen worden sind. Auch von der Mehrheitsgesellschaft, von Weißen. Mhm. Und solidarischer ganz schnell mit anderen schwarzen Menschen waren. Aber es hängt immer vom Kontext ab. Es hängt von einem Gegenüber ab auch.
Für mich hat das auch viel mit der Kultur zu tun und das Schwarzsein. Und ich bin mit der schwarzen Kultur aufgewachsen durch meine Mutter. Und da gab es für mich nichts. Also ich habe mich nie als etwas was anderes gesehen als mein Vorbild. Ne? Also ich habe mich mit ihr identifiziert und sie ist eine schwarze Person. Und das war für mich, da gab es keine Frage, dass ich anders bin als sie.
Voll gut.
Ja. Und das spüre ich halt heute immer noch. Und hier fällt es mir noch leichter, muss ich dazu sagen, weil, wie Paula schon gesagt hat, ich werde halt auch nicht anders gesehen und werde auch nicht als Weiße angenommen. In Afrika ist es halt was anderes. Dann, Colorism ist global und es existiert ganz besonders auch in Afrika. Und da ist es halt schwierig, mich da hinzustellen und sagen, ja, ich bin ja auch schwarz. Dann kommt natürlich das Wort Privileg halt ins Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es schon so immer, glaube ich, gewesen, dass ich wusste, dass ich nicht nur schwarz bin. Also wenn ich halt durch die Straßen gelaufen bin, wurde ich als Musungu bezeichnet. Mhm. Deswegen war es für mich nicht so, dass ich jemals gedacht habe, so okay, ich bin nur schwarz. Also das meinst du ja auch, so dass je nach Kontext. Aber ich glaube, dass ich schwarz bin, wurde mir erst in Deutschland bewusst. Also meine ersten Rassismus-Erfahrungen sozusagen habe ich hier in Deutschland gemacht und dann wurde mir das N-Wort hinterhergerufen. Und das war für mich so, really? Okay, interesting. So. Mhm. Aber ich glaube, dass es schon auch manchmal dann schwierig ist, wenn man zurückgeht und jemanden sagt so, ja, ich als schwarze Frau in Deutschland, dann denken sie so, ja, alles klar, so was hat die denn? Mhm. Hat sie mal in den Spiegel geguckt? So. Mhm. Aber ich verstehe das total und ich nehme das auch an, weil es schon, also wenn ich nach Uganda gehe, also wird mir ja anders gespiegelt, dass ich halt nicht nur schwarz bin, also dass es auch irgendwas anderes gibt in meiner Kultur oder in meinem Bewusstsein sozusagen.
Genau, also ich glaube, das hat halt auch was damit zu tun, dass du mit beiden Elternteilen aufgewachsen bist, auch mit deinem Papa, der weiß es, der deutsch ist, und ich glaube, da hast du auch wieder so ein Vorbild und eine andere Identifikationsfigur sozusagen. Mir hat die Sprache sehr geholfen, mich da einzubringen und mir auch ein bisschen Respekt zu verschaffen. Also ich bin hier geboren, ich spreche die Sprache. Was ist an mir anders, außer meiner Hautfarbe? Und habe das immer versucht, nicht an mich ranzulassen. Und das ist halt, glaube ich...
Das ist super interessant.
Ja.
Manchmal, also ich habe das öfters mal mitbekommen, solche Diskussionen, dass eine Person sagt, also eine Person wie wir, die mit verschiedenen Elternteilen aufgewachsen ist, mit weißen und schwarzen Elternteilen, dass die oft dann nach Afrika reisen und sich dann beschweren, dass sie nicht akzeptiert worden sind. Mhm. Und ich kann das verstehen. Manchmal ist die Antwort darauf aber, hast du aber geschaut, wie du dich verhältst? Was strahlst du aus auf andere? Und in manchen Fällen stimmt's schon. Also manche Leute kommen auch ein bisschen hochnäsig an und weißt du, vielleicht sind sehr so, entitled.
Ja, so, ich erkläre dir mal, wie das Internet funktioniert.
Ja, so. Scheiß. Und wenn du das kombinierst mit der helleren Hautfarbe, dann...
Ja, die spielen schon so mit ihren Privilegien.
Und aber dann gleichzeitig, was du sagst, also ich würde das nicht jetzt erstmal alles aburteilen, sondern trotzdem gibt es Diskriminierung, nicht Rassismus, aber Diskriminierung.
Genau.
Also es ist halt auch mit den Identitäten so, man kämpft, um eine zu haben, eine zu kriegen. Ja, es ist schön, wenn du einfach du bleibst. Du hast die Sprache, die dir wirklich hilft. Und ich glaube, das ist wirklich ein Faktor. Und zumindest in einem engen Kreis akzeptiert zu werden, ist viel schneller möglich. Mhm. Habe ich den Eindruck, als andersrum, wenn man hierher kommt. Mhm. Das ist aber jetzt nur eine Theorie, können wir diskutieren.
Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt, haben wir jetzt über den Kontinent geredet. Vielleicht kommen wir jetzt mal zurück zu Erfahrungen, die wir hier gemacht haben als Light-Skinned-Menschen. Im Gegensatz zu unseren Schwestern oder Brüdern, die halt dark-skinned sind.
Ich fange mal ein bisschen abstrakter an, vielleicht fallen uns dann so ein paar Sachen ein. Ich habe eine andere Podcast-Sendung gehört, die ich nur für französischsprachige Menschen empfehlen kann. Heißt Le Piment und ist ganz cool. Und die haben mal drüber gesprochen und eine sehr populistische These war, es gibt so eine Art Ideologie, die für halt so, ja, Mixed-Race-Couples wirbt. Mhm. Und ich weiß nicht, mir ist aufgefallen, als ich bei Instagram am Anfang war, dass es viel Werbung gab für so Mixed-Couple-Portale oder Channels. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ich fand es nicht so cool. Ist auch direkt als deabonniert, aber es war dann weg. Ist ein bisschen populistisch, wie gesagt, aber es war ein guter Anhaltspunkt. weil ich das schon oft erlebt habe in Afrika und hier, dass es Menschen gibt, die meinen es wahrscheinlich nett, die glauben es wahrscheinlich auch, die gesagt haben, also die gemischten, so genannt, die gemischten Kinder sind ja die besten, weil sie verbinden die Welten und wenn alle so wären, dann würden wir alle in Frieden leben, etc. etc. Und das ist für mich schon so ein Beispiel von Light Skin Privilege. Mhm. In dem Sinne, dass es heißt, ja, du bist ja besser, weil du sorgst dafür, dass die Welt friedlich ist und weißt, du bringst Leute zusammen. Die Theorie ist mir schon entgegengekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Mhm. Und wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, denke ich, nee, das löst ja nicht den Rassismus. Es löst ja nicht, wie wir alle in dieser Hierarchie leben. Eine der Sachen, die so Sinn ergeben in meinem Kopf, drüber nachzudenken, ist so eine Art Pyramide. Also noch aus der Sklaverei und dann Kolonialismus. Mhm. Diese globale Pyramide eigentlich von Hautfarbe. Mhm. Und oben in der Pyramide sitzt eine Minderheit, weiß. Und die haben alle möglichen Privilegien gehabt früher und so weiter und so fort. Und je dunkler du wurdest, desto weniger hattest du sie. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und da gibt's, glaube ich, sowas wie, je heller du bist, desto bevorzugter wirst du behandelt. Genau. Und das ist nicht nur, es ist global. Also man kann sich dem eigentlich gar nicht entziehen.
Genau, aber da müssen wir mal schauen, warum ist denn das dunkle Sein schlechter? Also wie kommt das, dass das dunkle Sein schlechter? Warum ist das in den Köpfen der Menschen? Und da hat Fanon das analysiert und in seinem Buch Schwarze Haut, weiße Massen. Yeah. Und er redet halt von einem Minderwertigkeitskomplex, was kreiert worden ist bei schwarzen Menschen und hat natürlich viel mit der Sklaverei zu tun. Und dass der schwarze Mann generell als immer als das Böse identifiziert worden ist, als das Schlechte, als der den Menschen vielleicht was Böses antun möchte, insbesondere den weißen Frauen. Und man müsste sich da vor diesem Mann schützen. Und ja, damals, als er das geschrieben hat, wenn wir zurückschauen und den Vergleich zu heute darstellen, also ich glaube, Fanon würde sich echt im Grabe umdrehen, wenn er das so sieht, weil es ist genau das passiert, ne? Das ist in den Köpfen der Menschen und das ist halt auch eine mentale Sache geworden, dass ja, dass alles, was schwarz ist oder was aus vom Kontinent kommt, selbst die Amerikaner, ne, die selbst sie wollen nicht zugeben, dass sie vom Kontinent sind. Also
zumindest ne? Viele, nicht alle.
Ich will auch nicht generalisieren.
Fanon hat ja zurückgeschaut auch ein bisschen in die Kolonialzeit, aber er wirkte ja in den, was war das, in den 50ern, glaube ich, oder?
50er.
Das heißt, er hat die Weltkriege mitgemacht etc. Und er hat zurückgeschaut quasi und daraus diese Theorie abgeleitet. Mhm. Und sie ist quasi immer noch da.
Genau.
Und ich finde aber auch, ich glaube, wir müssen halt mit zwei Sachen strugglen. Auf der einen Seite ist Rassismus ja so eine Art Herrschaft immer. Mhm. Also du willst ja eine Herrschaft über die andere Person haben. Wenn du eine Minderheit bist, machst du es psychologisch.
Ja.
Und weißt du, dass die Person sich schlecht fühlt,
ach so.
Also ein schlechtes Selbstbild hat, damit du über sie herrschen kannst. Ja, ein anderes ist aber teilen und herrschen. Das heißt, du spielst die Leute immer gegeneinander aus. Mhm. Also das zum Beispiel, und das habe ich oft erlebt aus arabischen und aus asiatischen Communities, es auch Rassismus gibt gegenüber schwarzen Menschen.
Ja.
Also, weißt du, weil sie in dieser Hierarchie auch weiter oben sitzen.
Ja, was ist mit Indien? Das ist ja wirklich sehr schön. Also die ganze Kassengesellschaft und so, das ist schon.
Aber sogar noch mehr. Ja, stimmt. Ja? Die hat auch ein bisschen auch was mit Colorism zu tun.
Auf jeden Fall. Also
gibt's in vielen Gesellschaften.
Ja, also
aber auch gegenüber schwarzen Menschen aus Afrika, dass sie schlechter behandelt werden.
Da habe ich eine kleine gute Erfahrung. Habe ich selbst nicht mitbekommen, aber es wurde mir wirklich erzählt von einem Freund von mir, der lebt auf Sansibar. Er meinte, es gab einen Mann, der wollte in die Bank und seine normalen Geschäfte erledigen, hatte Schlappen an und war halt nicht offiziell angezogen, ne? Also und wurde tatsächlich vom Security-Mann abgehalten, da in die Bank reinzugehen. Und mein Freund kam vom Strand, hatte auch Schlappen und hatte sogar kurze Hosen an. Ihm wurde der Eingang nicht verwehrt. Der Mann war schwarz und mein Freund Leitzkind. In Afrika habe ich es sehr, sehr oft miterlebt, dass solche Sachen passieren. Und was ist mit Bleaching? Mhm. Also das ist auf dem Kontinent sehr, sehr stark hängen geblieben auch, ne?
Genau, das, was du gerade gesagt hast, also die Geschichte, so dass ihm bewusst geworden ist, dass er Lightskinned ist und dadurch halt Privilegien hat. Habt ihr irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt, dass ihr selber das nicht wahrhaben wolltet, dass ihr gesagt habt, so, also es kann ja sein, dass ihr euch jetzt weiterentwickelt habt und erkannt habt, dass ihr andere Privilegien habt als Dark-Skinned-Menschen. Gab es irgendwie so einen Punkt, wo ihr selber Widerstände hattet, das anzunehmen?
Ich mochte mir schon immer meine Haare machen. Also ich hatte auch alle Frisuren, also ich meistens Braids oder auch Weave-On. Und im Afro-Shop hatte ich immer das Gefühl, dass man mich mit Komplimenten beschmiss. Also wie schön meine Haare doch seien und ne, solche Sachen und dass ich das gar nicht müsste. Und ja, meine Nachbarin, die sich halt die Haare macht, so habe ich das Gefühl gehabt, dass sie diskriminiert wurde. So, ne, das ist, ihr wurden solche Komplimente nicht gemacht. Und deswegen komme ich wieder zurück auf dieses Minderwertigkeitskomplex und was wirklich mental hängen geblieben ist und was uns auch in Medien gezeigt wird und andauernd, was schöner ist und das Leitzkind und diese schönen Haare, diese Afro, diese Locken, das ist alles diese Kultur, die...
Ja, ich glaube auch dieses Natural Hair Movement, da haben halt auch viele Leute schon das so kritisiert, dass immer, wenn Natural Hair gemeint ist, dann ist nicht dieses 4C Hair gemeint, also das richtig krause Haar gemeint, sondern dass sich so naturally, so lockig, so wie halt viele Mixed Kids, so wie wir sie haben, so, ne? Also das ist halt so, also sehr häufig light-skinned Leute als die Schwarzen porträtiert werden und dann ist die Natural Hair Movement die Haare der light-skinned und nicht die von Dark-Skinned-Leuten. So, jetzt ändert sich das und das finde ich auch gut. Und da können wir auch ein paar Leute nennen, die halt richtig cool sind, wie zum Beispiel Viola Davis oder Michaela Cole mit Chewing Gum und so. Also es gibt halt, glaube ich, jetzt eine neue Bewegung, in der denen es darum geht, nicht nur eine Art von Schwarzsein sozusagen zu
präsentieren.
Genau, und
es gibt ja auch eine einfach direkte Verbindung zwischen Repräsentation und das, was Menschen im Alltag schön finden. Ja. Weil Rassismus ist es ja eigentlich. Es ist ja diese Täuschung, dass deine Hautfarbe etwas über deinen Charakter verrät, auch. Ne? Ja. Also ich habe auch irgendwie manchmal das Gefühl, genau was Attraktivität angeht, dass Frauen, die auf mich eher zukommen, ich weiß nicht, es ist hart zu formulieren, ich so eine Art verdaubarer Schwarzer bin, weißt du?
Ja.
Dass sie denken, okay, je light-skinned du bist, desto weniger hast du von diesen negativen Attributen, die du jeden Tag in den Medien siehst, überall hörst und mit denen du aufwächst, sozialisiert wirst.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch schwarze Menschen gedatet, die tatsächlich nur auf light-skinned Girls standen. Ich hätte nie damit gerechnet. Tatsächlich, wenn das unter schwarzen Menschen ist, und das ist ja das, worüber wir reden, also Colorism ist halt wirklich eine Diskriminierungsart von Menschen der gleichen Herkunft.
Um jetzt irgendwie auf einen anderen Punkt noch zu kommen, was halt auch interessant ist, ist, dass, dass, wie wir auch über den Kontinent geredet haben, dass halt uns auch Vorteile oder so Eigenschaften zugeschoben werden, weil wir light-skinned sind. Da ist zum Beispiel auch ein Vorurteil, dass wir versteckte Weiße sind sozusagen, dass wir mehr mit weißen Menschen sympathisieren, weil wir eigentlich ja auch weiß sind oder so. Was sagt ihr dazu?
Oh, bei mir gab es nicht einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin privilegiert oder habe Light Skin Privilege, sondern viele kleine. Aber eine war durch die Literatur und zwar habe ich Aimé Césaire gelesen, aus Martinique, hat auch echt viel antikolonialistische Arbeit gemacht. Und er hat ein Buch geschrieben, es hieß, ich glaube, es hieß The Tempest und war aufgebaut auf Shakespeare. Und es war diese Insel, wo dieser weiße Mann quasi die Insel eingenommen hatte. Und da waren zwei schwarze Personen, eine Light-Skin-Person und Dark-Skin. Die Dark-Skin-Person war viel radikaler in ihren Forderungen nach Freiheit. Und die Light-Skin-Person war viel mehr so, aber wir können verhandeln. Mm. Und war viel weicher und war viel mehr drauf aus, zu verhandeln. Mm. Und ich fand, diese eine Rolle war in einer echt blöden Position.
Also du hast dich dann mit dem identifiziert?
Ein bisschen, ja. Ich muss zugeben, ich habe mich damit identifiziert. Andererseits war das auch wieder nur symbolisch. Mhm. Also, weil ich glaube, in der Karibik ist es auch nochmal anders.
Oh ja,
die Geschichte von Light-Skinned People, die haben ihre eigene sogenannte Kaste. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine eigene Kultur und ihre Rolle in der haitianischen Revolution zum Beispiel war nicht immer gut. Also die waren echt wirklich näher an Weißen und hatten viel mehr zu verlieren durch die haitianische Revolution und haben sich nicht immer an die gute Seite gestellt. Und ich glaube, daher kommt das. Im Alltag, finde ich, ist es sehr unterschiedlich. Ich kenne Dark-Skin-Personen, die viel mehr harmonisch sind und viel mehr verhandeln wollen, und Light-Skin-People, die viel militanter sind.
Aber vielleicht ist es ja auch dieses Kompensieren, ne? Also dieses Kompensieren von, man weiß es nicht, genau. Ne?
Also wir reden ja
es
davon,
gibt verschiedenste Motivationen.
Wie wir mit denen sympathisieren, ob wir mehr mit Weißen sympathisieren als mit Schwarzen. Also von meiner Seite aus muss ich sagen, ganz klar nein. Ich habe mich identifiziert als eine schwarze Person. Und natürlich sympathisiere ich mit meinen Brüdern und Schwestern mehr. Also das ist für mich...
Deswegen sitzen wir alle hier an diesem Tisch und nennen uns auch schwarz. Das machen auch nicht alle.
Ja, und da gibt's auch ganz wenig Kulturelles, was ich mit einer weißen Person teilen könnte, um halt auch mehr mit der weißen Person zu sympathisieren als mit der schwarzen Person.
Ja. Also ich glaube, für mich ist es nur so, dass ich gemerkt habe, es ist nicht so, dass ich halt nachsichtiger bin mit weißen Menschen oder so, sondern dass ich halt dadurch, dass ich selber auch zum Teil weiß sozialisiert worden bin, dass ich das verstehe, warum jemand jetzt so reagiert, so dann Abwehrhaltung geht oder so, weil ich weiß, ich habe auch einen weißen Vater und ich sehe bei ihm, also im Persönlichen, wie es schwierig ist, für ihn Rassismus anzunehmen, wenn ich ihn benenne. Ich glaube, dadurch kann man schon sagen, dass ich halt ein anderes Verständnis für weiße Menschen habe, weil Leute, die mir sehr nahestehen, weiß sind.
Meine Familie ist nicht aus Deutschland. Und wahrscheinlich, wenn wir von Deutschland reden, habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, mit Menschen zu sympathisieren. Wenn ich in Italien bin, das ist eine andere Geschichte. Die ist natürlich auch weiß.
Ja, super interessant.
Ja, gebe ich auch zu. Ich spreche auch Italienisch und das öffnet mir halt natürlich auch die Tür in deren Kultur. Und
hast du verschiedene, Erwartungen an Italienern als an Deutschen?
Nee, ich habe eine andere Erwartung an meine Familie. Also ne, dadurch, dass sie eine schwarze Person oder schwarze Familie in der Familie haben, ist es was anderes. Also habe ich natürlich eine Erwartung, dass sie mir rassismuskritisch gegenüberstehen auch.
Dann stelle ich schon fest, dass wir es alle einfach zu einem unterschiedlichen Grad haben.
Ja.
Ja, gut, okay. Das ist auch gut zuzugeben und auch offen zu stellen, weil ich glaube, das ist auch noch so ein weiterer Punkt. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die keinen weißen Elternteil haben und Menschen, die einen weißen Elternteil haben. Ich glaube, es macht viel aus und es macht auch viel unsere Beziehung untereinander aus.
Total.
Ich fange mal bei mir an. Ich glaube, dass es manchmal Misstrauen mir gegenüber gibt. Das ist genauso das ist einfach diese Sache. Ist diese Person mit mir wirklich solidarisch? Kann ich ihr vertrauen? Oder tickt sie weiß? Wobei ich denke, aus meiner Erfahrung, eine schwarze Person ohne weißen Elternteil kann genauso rassistisch sein und so, ne, in Quotes, weiß denken und handeln.
Diskriminierend
sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich aufgrund der Privilegien, die wir im Alltag erleben, schon höher. Ja, das kann gut sein. Ich habe da keine Statistiken zu. Aber also Misstrauen ein bisschen so, was sind die Motivationen dieser Person? Ich hatte mal, das sage ich oft zu Leuten, dass halt auch, aber das gilt für die ganze Diaspora, glaube ich, wir manchmal einfach in einer blöden Position sind, weil, klar, Leute auf dem Kontinent sind so, welche Agenda verfolgst du? Und Leute hier genauso, welche Agenda verfolgst du? Und dann befindest du dich halt in diesem Zwischenraum. Und aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie wichtig, unsere Beziehung zu anderen Menschen irgendwie manchmal zu analysieren und uns
genau, auf jeden Fall.
Ja, natürlich gibt's dann auch die andere Seite, ne? Ich habe schwarze Mutter, einen weißen Vater und ich befinde mich in einer Beziehung zu einem schwarzen Mann. Und natürlich hat man manchmal solche Gedanken, wie kommen wir dem Colorism nahe? Habe ich zu irgendeiner Art ein Privileg ihm gegenüber? Wie empfindet er das? Wie empfindet seine Familie das? Wie sehen die uns? Aber es ist, da kann ich wahrscheinlich nicht umgehen. Also ja. Und das trifft mich halt immer wieder, weil ich natürlich auch sehr viel mit der afrikanischen Community zu tun habe.
Ja, so, aber das ist doch so ein interessantes Ergebnis. Das ist einfach, wir können uns nicht ganz hineinfühlen, wie es ist, dark-skinned zu sein.
Ja.
Aber es ist andersrum genauso. Die andere Person kann das auch nicht in unser Kopf hineinschauen. Und ich habe den Eindruck, vielleicht ist es ein bisschen anders in der Bubble, in der ich bin, weil sie einfach sehr politisiert ist. Also sind ja Leute, die wahrscheinlich schon ein bisschen verstehen, was es bedeutet, solidarisch schwarz zu sein, mehr politisch auch schwarz zu sein, als nicht nur kulturell. Mhm. Aber viele Leute im Alltag sind ja nicht so super politisch, mhm, und so, von wegen, wir verbünden uns aber auch, weil wir ähnliche Struggles haben, mhm, sondern nee, die Person ist, weißt du, mhm,
aber die sind,
Mixed
die,
Race und die hat eine ganz andere Kultur, aber das, genau, stimmt ja gar nicht.
Aber wir dürfen das auch nicht so verromantisieren. Also die Struggles, ja, sind nicht ähnlich. Ich glaube schon, dass die Struggles härter sind und wir sollten halt...
Klar,
das,
so deswegen haben wir ja die Sendung gemacht. Das, genau, ist ja so, genau, unsere Perspektive schon auch drauf. Dies Jahr, es ist unsere Perspektive,
ja,
das, genau, wichtig zu markieren.
Genau. Ja. Aber es ist halt wichtig von uns Lightskin People auch da draußen vielleicht auch so eine kleine Sensibilisierung zu schaffen, dann doch schon den Struggle zu verstehen.
Ja.
Und uns vielleicht nicht, ja, so, okay, in den Raum stellen und sagen, ja, okay, hier bin ich, sondern auch den Raum unseren schwarzen Schwestern und Brüdern lassen, damit sie gesehen werden, sie zu empowern und der weißen Gesellschaft zu zeigen, ja, wir sind halt, wir gehören zusammen. Und
ja, ich will nochmal spezifisch, der Struggle ist, der gegen Rassismus im Generellen, den abzubauen, das zu dekonstruieren, das, mhm, meine ich damit, ne? Wie es sich auf uns alle auswirkt, ist klar unterschiedlich. Genau. Ich wollte das, ja, jetzt nicht, klein machen.
Das, ja, ja, nee, das, okay, habe ich
nee, also ich,
ja, weil wirklich, weil Rassismus mit uns allen macht.
Ja. Mit uns allen gemacht hat und immer noch macht und global. Ja. Das ist wirklich, das ist global. Global ist,
ja.
Global.
Genau. Und also vielleicht so als Abschluss auch, was du schon auch gesagt hast. Wir haben ähnliche Struggles, aber ich glaube schon, dass man als dark-skinned Menschen halt hier in Deutschland es auf jeden Fall schwieriger hat als wir zum Beispiel. Also weil bei uns noch was Deutsches gesehen wird sozusagen. Und ich glaube, das ist halt cool, wenn man einfach solidarisch ist und sich auch für andere einsetzt.
Ja, ich glaube, die Sendung könnte noch viel länger gehen. Mhm. Ich vermute mal, ja, du hast echt einige gute Tipps gegeben, was es bedeutet. Einfach mal pass on the mic, wo, ja, es geht. Mhm. Einfach mal zuhören, wo es geht.
Mhm. Einfach mal aber auch anerkennen, dass man Privilegien hat. Und, also, weil ich glaube schon,
ja, aber was bedeutet das? Was bedeutet das im Alltag? Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, aber, ja, genau. Also, es bedeutet halt, das Mic abgeben, genau, und aber auch erkennen, dass du selber wirklich halt privilegiert, total, bist. Also, das ist ja, auch wenn man das nicht will, ist es so. Mhm. White people also have privilege. Mhm. Und Beispiel, sie wollen es auch nicht annehmen. Mhm. Also das ist, glaube ich, das, was auch wichtig ist, dass wir uns das irgendwie auch klar sind. So.
Und zum Beispiel bei, ne, also für Menschen, die da draußen in der Popkultur unterwegs sind, vielleicht nicht gerade, also gerade an die Let's Get People, vielleicht nicht gerade jedes Casting anzunehmen, so, wo eine schwarze Person gesucht wird. Also,
oh, interessant.
Also würde ich sagen, also wenn du das schon so in die Richtung sagst, okay, Mic abgeben, weil du weißt ja, wie es da draußen aussieht in den Medien. Natürlich wirst du vielleicht ausgewählt, anstatt deine schwarze Kollegin. Dann würde ich wahrscheinlich dann sagen, okay, gut, ich muss jetzt nicht überall dabei sein, jeden Werbespot mitmachen und dann vielleicht...
Ich bin da nicht mit einverstanden, weil ich mir denke, das ist eine ökonomische Sache. Wir können uns nicht in alle hineinversetzen und in ihre finanzielle Lage. Und anstatt zu sagen, verzichtet, sollten wir alle einfach öfters darauf bestehen. Ist das, ich meine, vielleicht einfach danach fordern, dass wir einfach auch präsenter sind in der Öffentlichkeit.
Also ich glaube halt, dass es trotzdem, ne, wenn es halt beispielsweise so eine Rolle ist, wo halt eine Person, die light-skinned ist, noch dunkler gewacht werden muss. Also weil das gab es auch bei der Rolle für Nina Simone.
Ah, ja.
So, das, also sagst, ja, genau, also oder eine Nase angebracht kriegt und so, also, mhm, wo es eigentlich um Blackfacing dann von, natürlich, Schwarzen geht.
Okay,
also
das ist aber richtig krass.
Genau, aber das sind so, solche Sachen passieren.
Mhm. So. Aber dafür denke ich mir auch so, du als ja, als Schauspielerin,
nee, sagst,
also mit deinem Gewissen kommst du doch, ja, damit klar und zurecht.
Das,
also kannst du nicht sagen, ey, jo, schade, es ist mal die Rolle meines Lebens, aber, ja, ich passe da einfach nicht rein.
Ja.
Ich kann sie gut umsetzen, weil ich eine gute Schauspielerin bin, aber hallo.
Aber da sprechen wir jetzt ja von Hollywood-Stars.
Was du gesagt hast, ist gut. Wir sollten vielleicht mehr Black Businesses schaffen und uns gegenseitig
representen, ja, selber, genau, eine Serie schreiben.
Naja, und wenn wir Pitches machen, weißt du, zu sagen, okay, warum nicht mehrere schwarze Personen einfach einfügen, und sie sind nicht da, um eine Quote zu füllen, sondern um eine Rolle zu spielen, in der sie vielleicht einfach ganz normal, wo, mhm, es nicht wichtig ist, welche Hautfarbe sie haben, mhm, sondern es geht darum, Leuten Jobs und Chancen zu geben. Aber wir können auch alles gleichzeitig machen. Nur mein Ding ist halt immer, es gibt ja immer diese Diskussion von, okay, dass Leute, wenn sie zum Beispiel Klischee-Rollen annehmen, dann geschämt werden, warum hast du diese Klischee-Rolle angenommen? So, ich weiß nicht, ob wir die Leute, die es manchmal echt hart haben in diesem Business, dafür schämen sollten, dass sie sich sowieso auf viel zu wenig Ressourcen alle zusammen gegeneinander in Competition treten, ob wir da nicht so ein bisschen mehr, genau.
Ja, also in den Medien meinte ich auch tatsächlich, es gibt wirklich solche Gesichter, die du andauernd siehst.
Ja, ja.
Ne? Also especially Social Media oder Werbung, es sind immer die gleichen Personen. Es ist immer die gleiche Frau mit dem Afro, es ist immer die gleiche Light Skin Person. Das meine ich damit. Warum muss...
Aber warum, viel cooler wäre, wenn wir diese Person gewinnen könnten, eine Initiative beizutreten, die sagt, hey, ich will mehr Leute wie mich in dieser Branche sehen und ich unterstütze auch meinem Nächsten.
Also mehr Leute wie mich.
Das ist ja nicht immer der Verzicht.
Nicht mehr Leute wie mich, sondern eher wirklich...
Weil zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie es funktioniert, aber du gehst zu einem Casting, dann wirst du nicht genommen oder du sagst, du trittst ab, weil... Dann hören die doch nie auf dich und sagen, oh, du wolltest, dass diese
Person... Ich glaube, wir reden jetzt gerade... Warum solltest du denn zum Casting gehen, wenn du schon weißt, was ich, worum es geht? Also dann gehe ich nicht in. Ich gehe nicht zum Casting und sage, nee, ich nehme die Rolle. Also ich entscheide schon zu Hause und sage mir, ich habe schon 2-3 Rollen gemacht in der Richtung. Ich habe schon 2 Werbe... Ne? Ich rede gerade wirklich von Menschen, die halt tatsächlich es nicht nötig haben, wirklich immer da zu sein und immer präsent zu sein in der Werbebranche, aber es immer machen. Also die repräsentieren das Schwarzsein in Deutschland. Das muss nicht sein.
Warum nicht einfach eine eigene Agentur gründen? Warum nicht einfach...
Aber das machen ja Leute
jetzt,
genau, ne?
Dass diese Person einfach die Ressourcen, die sie jetzt in der Zeit gesammelt hat, dafür nutzt, den Raum zu öffnen.
Genau, also wie zum Beispiel Pantertainment von Tyron Cricket. Mal wieder die Namen, die ich nicht aussprechen kann. Aber jedenfalls, genau, also ja... Also da ist es ja auf jeden Fall so ein Punkt, dass es darum geht, alles zu diversifizieren. Oder ja, genau. Ja, super complicated topic. Danke, dass ihr eure Meinungen geteilt habt. Wir sind sehr gespannt auf den, was von euch kommt. Mal gucken.
Ich hoffe doch. Ich hoffe doch viel Feedback und so. Und ich glaube, wie gesagt, nochmal, um das nochmal zu sagen, ja, wir haben alle verschiedene Realitäten, durch die wir leben, deswegen würden wir uns auch, ja, wir freuen uns auf euer Feedback darauf einfach.
Genau, keine Angst, keine Scheu.
Genau.
Wir nehmen alles an.
Wir waren auch ein bisschen nervös, glaube ich, vor der Sendung, so, okay, wie wird das jetzt laufen?
Ja, das ist kein leichtes Thema für uns. Eine halbe Stunde ist tatsächlich viel zu wenig. Wir haben da ganz viel, viel mehr Erfahrung gemacht und werden es immer machen.
Ja.
Und wir würden auf alles eingehen wollen und alles richtig sagen, aber das gibt's halt nicht, aber... Wir können natürlich gerne weiterreden. Genau.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye.
Puh. Okay. Oh,